In all diesen Entwicklungen hat der Erfindergeist des Menschen seine Innovationskraft zu Transformationen der Gesellschaft geführt. In der zweiten Moderne sind diese Transformationen in der Industriegesellschaft aufgetaucht. Wir haben das mit Berechnungen von Ingenieuren zu tun, die das Fließband hervorgebracht haben. Wir haben es mit einer Bautechnik zu tun, die Hochhäuser entwickelt hat. Und in alledem steckt die unsichtbare Hand der industriellen Moderne. Unheimlich an dieser Entwicklung war immer den Menschen, dass sie eine Ebene des Sichtbaren hatten. Da konnten sie Dinge sehen, in der Landwirtschaft das Vieh, den Acker wachsen, Wachstum. In der Industriegesellschaft die Fabrik und die Maschinen, mit denen sie Dinge produziert haben, die vom Fließband kamen. All das war noch auf der Ebene der Sichtbarkeit. Gleichzeitig ist aber auch damals schon hinter dieser Ebene der Sichtbarkeit das Wissen als eine weltumwälzende Macht aufgetreten. Das heißt, in unserer Kulturgeschichte, in unserer Zivilisationsentwicklung haben wir den schöpferischen Geist und seine Wirkungsweisen inhärent, sie sind innen drin, und wir, das heißt unsere Kultur, wir sind die Erfinder einer Welt, von der wir aber oft nicht wissen, wie sie zustande kam. Das ist auf ganz vielen Ebenen die Grundlage der Mystifizierung. Der menschliche Geist aber ist nichts Mystisches. Er ist etwas geheimnisvoll Nützliches. Und dieses geheimnisvoll Nützliche kommt nun heute in der kybernetischen Moderne oder in der dritten Moderne, wie ich immer sage, zum Ausdruck. Wir haben es mit Informationen und Programmabläufen zu tun, die täglich unsere Arbeitsabläufe verändern und die es tatsächlich auch zu einer Humanisierung der Arbeitswelt kommen lassen. Diese Humanisierung der Arbeitswelt ist positiv. Ich selbst habe in Projekten der Humanisierung der Arbeit gearbeitet mit den Gewerkschaften und Unternehmerverbänden zusammen, und wir haben gegen geisttötende, monotone, aber auch vor allem ungesunde Arbeitsplätze gemeinsam gekämpft, und es ist gelungen, solche Arbeitsplätze zu überwinden und abzuschaffen. Heute haben wir es aber mit einer besonderen Wendung zu tun. Wir haben es mit Arbeitsplätzen zu tun, durch die wie durch Geisterhand die Macht der Algorithmen läuft und die in ihrem Informationsfluss weltweit über Satellitensysteme in Gleichzeit Arbeitsplätze strukturieren. Wir haben in der Finanzwelt, im Welthandelssystem, das Auftauchen, das gleichzeitige Auftauchen von Herausforderungen für den Menschen. Patente werden gekauft, Patente werden gestohlen, Wahlen werden beeinflusst und sabotiert. Cambridge Analytica ist nur eines der schlimmsten Beispiele dafür. Es werden global, mittlerweile weltweit, Firmen aufgebaut, die unsere Kultur beeinflussen und die unsere Kultur auch verändern und die das Thema Wissen ist Macht in eine ganz neue Variante stellen. Wissen ist in diesem Sinne eine Macht, die sich eben auch gegen die Wissensarbeiter wenden kann.
Wie hat nun aber die Wissensanwendung das Opfer-Täter-Verhalten verändert, Xavier?
Ja, wir haben es jetzt in der dritten Moderne, in der Dienstleistungsgesellschaft, mit einer neuen Innovationswelle zu tun. Das heißt, die Macht des menschlichen Geistes wird jetzt in der direkten Form genutzt als erste Produktivkraft. Das heißt, sie tritt in den Vordergrund und es geht um den Informationsgehalt, den man nicht mehr an den Dingen sieht, wie das beim iPhone auch schon so ist, sondern alles das, was an Technik und an Produktivität ist, steckt im System, in den Maschinen selber drin und steuert von diesem im Hintergrund her, der unsichtbar ist. Was in der dritten Moderne insbesondere für die Menschen unheimlich erscheint, ist die außerordentliche Geschwindigkeit, mit der sich die Innovationen in das Leben der Menschen hineindrängt. Das heißt, wir haben es mit einer Umgruppierung der Beschäftigten zu tun. Die kybernetischen Techniker sind diejenigen, die die Produktion aus ihren Programmen und mit ihren Programmen steuern, aber diese Transformation sieht man nicht. Sie selbst sind aber Mitglieder der neuen Mittelklasse. Diese neue Mittelklasse ist, weil sie die Techniker der kybernetischen Moderne sind, sowohl direkter Mitverursacher als auch diejenigen, die dieses Problem auszubaden haben, das heißt, die den Opfergang gehen, wie wir das beispielsweise mit dem Burnout-Problem haben. Wenn aber jetzt nun die Täter keine Täter sein wollen, aber trotzdem Opfer sind und als Opfer kein Opferbewusstsein haben, tauchen Irrationalismen auf. Diese Irrationalismen sind immer wieder zu beobachten und tatsächlich, wie das Wort auch sagt, irrational. Sie spielen im Hintergrund und sind ein Element der eigentlich selbst gebauten Falle, in die diejenigen treten oder eintreten, die dieses neue kybernetische Weltmodell ins Leben gerufen haben. Das heißt, es taucht eine Veränderung der Lebens- und Arbeitswelt auf, die diejenigen, die sie erzeugen, gleichzeitig zu Betroffenen dieser neuen Arbeitswelt machen. Sie sind diejenigen Täter, die ein System erzeugen, dem sie sich nicht verweigern können. Das ist ein System, in dem sie die Unfreiheit organisieren, die ihnen aber gleichzeitig wieder eine Freiheit an Dingen, an Einkommen und an Eigentum zuspielt. Die Dialektik dieses Zivilisations- und Kulturwechsels ist es, die wir jetzt betrachten müssen.
Sind dadurch die Wissensarbeiter nicht automatisch in eine Falle drinnen? Wollen Sie da nicht auch wieder durch einen Fluchtmechanismus wieder raus?
Ja, wir haben es mit einem neuen, mit dem nihilistischen Fluchtbewusstsein zu tun, wie ich das an dieser Stelle nennen möchte. Die Täter-Opferstelle ist eigentlich ein Circulus Viciosus. Das heißt, die Vorteile, die zum Nachteil werden und die Erfolge, die zum Misserfolg werden können, liegen quasi in der Ebene der Verkehrung dieses Erfolges. Das ist das Grundphänomen, auf das wir hier stoßen können oder auf das wir hier gestoßen sind, im menschlichen Handeln. In jeder Moderne ist es zu beobachten gewesen, vor allem am Anfang der ersten und zweiten Moderne, dass wir es mit kulturellen und gleichzeitig zivilisatorischen Erfindungen zu tun haben, die nach dem Muster ablaufen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieser Satz führt auf eine zivilisatorisch und kulturelle Doppelstelle in unserer Kultur hin. Einerseits haben wir es mit Ursachen zu tun, die die Bürger in die Welt setzen, die ihre Lebenswelt tatsächlich verändern. Gleichzeitig aber sind diese Zusammenhänge den Bürgern oft unbewusst. Das heißt, sie sind blind und stolpern in eine Entwicklung hinein, die wir mit Goethes Faust mit dem Mephistopheles-Problem beschreiben können. Die Menschen erleben auf der einen Seite ihre eigene Hybris, das heißt, sie sind die Erfinder einer neuen Welt. Auf der anderen Seite sind sie wie heute die digitalen Techniker von einer kulturellen Welt gesteuert, die sie selber erzeugt haben, von der sie aber kein Bewusstsein haben. Das heißt, sie leben in ihrer Lebenswelt, in ihrer Zivilisation eine Entwicklung, die sie als Kulturwesen nicht begreifen. Dieses Problem hat vor allem jetzt eben in der neuen Mittelklasse damit zu tun, dass die Entwicklung den Menschen davon galoppiert ist, dass wir eine Werte- und Gemeinschaftsordnung bekommen haben, die in ihren Arbeitserfolgen, in den Erfolg oder in die Furcht vor dem Erfolg umgeschlagen ist. An dieser Stelle gilt es vor allem, die Wendestelle zu betrachten, die in jeder Kultur steckt. Jede Kultur lebt vom Nutzengedanken. Gleichzeitig ist der Nutzengedanken auch die Stelle, an der das Positive in einer sozialen Entwicklung oft in einen negativen Rückschlag umschlägt. Positive Entwicklungen führen zu Unsicherheit von Arbeitsplätzen und Arbeitsverhältnissen. Der Erfolg der Arbeit und das Nutzenstreben führt zu einer Nutzenleistung, die dann ins Gegenteil umschlagen kann. Den Nutzengedanken werden wir in jeder Kultur sehen oder haben wir bisher in jeder Kultur gesehen. Er zentriert sich um den Effizienzgedanken. Jede Entwicklung, die Rationalisierung betreibt, will Fortschritt und ist in der Technikgeschichte dahin gegangen, dass es sich um eine Verbesserung der Arbeitsmethoden, der Einteilung einzelner Arbeitsschritte und gleichzeitig auch der Überflüssigmachung von einzelnen Berufen hin entwickelt hat. Der Wunsch nach einem besseren Nutzen der Arbeit führt also zwangsläufig zur Verringerung des Arbeitseinsatzes und auch zur Verringerung von Arbeitszeit. So hat also in der Industriegesellschaft der Erfolg der Automatisierung einen positiven Zeitwohlstand erzeugt, der auf der negativen Seite in die Arbeitslosigkeit umgeschlagen ist. Positive ökonomische Entwicklungen haben sehr häufig negative kulturelle Folgen und die müssen im Hinblick auf die Arbeitslosigkeit natürlich als ein gesellschaftlicher Misserfolg verstanden werden. Denselben Prozess vermutet die Mutter der Informatikerin jetzt auch bei ihrer Tochter. Sie sieht, dass in einem nie dagewesenen Fortschritt in einer Geschwindigkeit die Lebens- und Arbeitsbedingungen sich verändern und dass die digitale Technik ihre Tochter selbst arbeitslos machen kann, im Sinne und auf dem Wege des Nutzenstrebens dieses Prozesses.
Aber ist das nicht ein Irrweg, wie die Mutter meint? Führt das nicht dahin, dass unsere Kinder den Wohlstand nie halten können, den wir jetzt haben?
Die Frage zeigt in die Richtung auf die Unheimlichkeit und das absurd Zerstörerische in der Anwendung der neuen Technik. Doch sind die gesellschaftlichen Verhältnisse, die sie hervorbringen, für uns tatsächlich schicksalhaft, unabwendbar? Sind es nicht seit jeher die politischen Konstruktionen gewesen, die die Anwendung der neuen Technik als ein Schicksal erscheinen ließen? So eben auch jetzt in der dritten Moderne. Wir haben mit Hilfe der Technik einen guten und ein besseres Leben bekommen, aber wir müssen mit den Erfolgen dieser Technik gleichzeitig die Unheimlichkeit begreifen und die Folgen nicht als ein Schicksal verstehen und den Misserfolg, den diese Technik in dem kulturellen Zusammenhang, den wir jetzt im Kapitalismus auch erleben, als etwas Negatives begreifen. Wir müssen aus diesem Dilemma lernen. Einerseits sind wir also den Annehmlichkeiten unserer Lebenswelt mehr oder weniger ausgeliefert. Wir haben Bedürfnisse, wir wollen die befriedigen. Andererseits aber fürchten und erahnen wir gleichzeitig, dass wir die Gefangenen dieses Dilemmas sind und den Folgen nicht entgehen werden. Wir haben es hier mit einem neuen Gefangenendilemma zu tun, das ich eben das Wohlstandsparadoxon nennen möchte. Wir erzeugen einen Erfolg, vor dessen Folgen sich die Erfolgreichen selbst fürchten. Sie fürchten sich, durch ihren Erfolg selbst überflüssig zu machen, um am Ende durch ihre Arbeit arbeitslos zu werden. Das ist, liebe Urte, in der Tat der Wohlstandsrealismus, den wir jetzt begreifen müssen, der gleichzeitig im Hintergrund immer ein nihilistisches Furchtbewusstsein hervorbringt, das wie ein kosmisches Hintergrundrauschen, nenne ich es manchmal, unser Leben begleitet. technischen Akteure dieser Gesellschaft sind von dieser Unheimlichkeit in ihrem Leben befallen. Sie sehen den unheimlichen Gast an ihrem Tisch, wissen aber nichts mit ihm anzufangen. Sie leben den Erfolg, fürchten den Misserfolg, sie leben die zivilisatorische Entwicklung und gleichzeitig sehen sie, dass wir es mit zerstörerischen Elementen zu tun haben. Zum Beispiel Plastik ist ein wunderbarer Werkstoff, als Mikroplastik im Fisch aber kein Lebensmittel. Solche Realitäten stehen im Widerspruch zu unseren berechtigten Zukunftswünschen. Sie werfen keine abstrakten, sondern sehr konkrete Fragen für unser Tagesbewusstsein auf. Wie können und wollen wir in einer Welt leben, die auf der einen Seite immer reicher wird, die uns aber auf der anderen Seite in immer größere Abhängigkeiten verstrickt? Gleichzeitig die Schere zur dritten Welt immer größer wird und wir trotzdem in dieser Wohlstandsrealität ein Bewusstsein einer unheimlichen Abhängigkeit entwickeln. Wir sind von dieser Entwicklung betroffen. Manchmal sind wir mit unserem moralischen Bewusstsein dahingehend gefordert, dass wir betroffen sind, den Betroffenheitsmechanismus aber gleichzeitig wieder abwehren wollen und sagen, wir haben damit nichts zu tun. Daneben gibt es oder dahinter gibt es ein nicht offizielles Bewusstsein, ein Bewusstsein der Selbstbetroffenheit, das ist zweigespalten. Einerseits haben wir es mit einem Vorausbewusstsein zu tun. Die Menschen denken eben in die Zeit voraus, was wird kommen. Gleichzeitig haben wir es aber mit einem Zurück- oder Hineinbewusstsein zu tun. Die Menschen denken in sich hinein und fragen sich, wie wird mich diese Entwicklung betreffen? In diesem Denken steckt also sowohl nach außen als auch nach innen eine transzendentale Überschreitung im Denken der Menschen und Fühlen statt. Wir leben in gewisser Weise zwischen Himmel und Hölle, in einer Magie, in einem Orakel über die Zukunft und wissen aber nicht, es vorauszusagen und kaufen können wir es schon gar nicht. Der alte Ablasshandel der katholischen Kirche funktioniert an dieser Stelle nicht. Es gibt keine Spenden für die Seele, die uns befreit, auf einer himmlischen Bahn. Wir haben es in der Tat mit einem anderen metaphysischen Mechanismus zu tun, mit einem Verdrängungsmechanismus, der verdrängen möchte, dass wir die Ursache der Bewirkung einer Zukunft sind, von der wir eben selbst betroffen sind. Im System der technischen Zukunftsvorhersagen funktioniert ein Mechanismus der Vorhersagbarkeit nicht. Menschliche Irrationalismen tauchen auf. Kein Mensch hätte vor 10 oder 5 Jahren gedacht, dass es in den USA einen Präsidenten namens Trump gibt. Kein Mensch hätte an den Brexit, Putin, Erdogan gedacht oder dass die Chinesen eben Afrika halb aufkaufen. Keiner von uns hätte gedacht, dass die Entwicklung in dieser Zeit so schnell voranschreitet. Trotzdem haben wir es mit einem Bewusstsein von Vorahnungen zu tun, die unabweisbar sind, weil sie in uns selbst angelegt als uns selbst als Meister und Schöpfer einer Welt sehen, die wir hervorgebracht haben. In dieser Begeisterung, aber auch in diesem Erschrecken steckt das Problem des sorgenden Bewusstseins. Wir alle sind sorgende Menschen. Wir sorgen uns im Hinblick auf unser Leben und auf die zukünftigen Perspektiven. Wir wollen Vorsorge machen. Genauso verstehe ich die Vorsorge der Mutter für die Zukunft ihrer Tochter. Sie möchte natürlich nicht, dass ihre Tochter freiwillig oder unfreiwillig ihre Zukunft zerstört, dass sie ins Unglück gerät. Niemand fehlt freiwillig oder niemand will freiwillig seine Zukunft und seinen Erfolg zerstören. Das ist einer der Grundsätze von Sokrates.
Xaver, was könnte denn eine Lösung sein? In welche Richtung müssen wir denken?
Ja, wir haben es, wie schon gesagt, mit einem Wohlstandspessimismus zu tun. Das möchte ich jetzt nochmal unterstreichen, der aber quasi durch die digitale Orientierung der Informationsgesellschaft existiert, uns aber bewusstseinsmäßig verborgen ist. An der Stelle, wo es Verborgenheit gibt, muss Entborgenheit oder Entbergung des Verborgenen stattfinden. Wir müssen versuchen, die digitale Welt zu durchschauen und aus der Nicht-Selbstständigkeit herauszukommen und wieder den Eigensinn zu entwickeln. Das größte Problem unserer Zeit in dieser Stelle oder an dieser Stelle ist, dass wir in eine Bewusstseinslehre hineinkommen, die ich den digitalen Nihilismus nenne. Der digitale Nihilismus ist eine Art Wertebewusstsein ohne Werte. Er sagt, wir überlassen alle Entwicklungen in unserer Arbeit, in unserem Leben der digitalen Technik und ziehen uns als wertesetzende Bürger aus dieser Verantwortung zurück. Der digitale Nihilismus ist unser Problem. Im Augenblick erzeugt er ein Erfolgsmuster, das wir aus der Vergangenheit kennen und die Sozialpsychologie dieses Bewusstsein auch beschrieben hat. Erich Fromm ist an dieser Stelle am weitesten gegangen, indem er sagt, der amerikanische Marketingmensch hat ein Marketingbewusstsein entwickelt, das heißt, eigentlich ist er ein Kunstwesen. Er sagt in der Zurechtbiegung seines Bewusstseins, ich will so werden, wie ihr mich haben wollt. Wenn er sich bewirbt für einen Arbeitsplatz, dann geht er hin und fragt sich, was könnte und will der Chef von mir hören? Ich will so, wie ihr mich wünscht. So hat Fromm diese Haltung des Marketingmenschen zusammengefasst. Dabei wird das sorgende Bewusstsein zu einer sorgenden Unvernunft. Und der Mensch wird zur Geringschätzigkeit seines eigenen Lebens verurteilt. Er läuft sozusagen in einen Fluchtweg hinein, der nicht mehr den Erfolg seiner Arbeit fördert und sucht, sondern der sich dem Misserfolg und der Selbstvermarktung unterwirft. Das ist ein falsches Kosten-Nutzen-Denken und damit sind wir beim falschen Bewusstsein. In der Finanzkrise habe ich selbst das in Beratungen häufig erlebt, sowohl bei den Betroffenen als auch bei denen, die andere betroffen machen. Es ist ein falsches Spiel gewesen. 2007/2008 ist es kulminiert, indem Junkbonds verkauft wurden und betrügerische Geschäfte gemacht wurden. Ich habe damals einen Artikel geschrieben, der die Übervorteilung der Übervorteiler ins Zentrum gerückt hat. Damit wollte ich zeigen, dass nicht nur die Betrüger, sondern auch die Betrogenen in dem System der Unvernunft enthalten sind. Dass wir tagtäglich oft unvernünftige Entscheidungen treffen, die uns dann in ausweglos erscheinende Situationen bringen. Die von mir eben angesprochene digitale Orientierung, ich bin so, wie die digitalen Programme mich wünschen, ist eine Art von sorgender Unvernunft. Eine Art des Verkaufes von sich selbst. Fromm eben hat das Marketingorientierung genannt und wir müssen das heute die digitale Orientierung von Marketingmenschen nennen. Das Kapital, Wissenskapital oder kognitives Kapital, wie André Gorz das genannt hat, wird heute in den Vereinigten Staaten, in Europa, in China oder auch in Russland produziert, konsumiert und es ist der Rahmen unserer Welt. Es sind die Springquellen des Reichtums, um ironisch einen Begriff von Karl Marx zu verwenden, der gleichzeitig den Arbeiter des Mittelstandes abhängig macht und die Erfindung seiner Patente ihm auch nimmt.
Lieber Xaver, zum Schluss noch eine Frage, da unsere Sendezeit langsam zu Ende geht. Kannst du am Ende kurz eine Lösung oder zumindest über eine Lösungsrichtung sprechen? Was muss im Bewusstsein der Bürger geschehen, damit sie die Erfolge der dritten Moderne erhalten und ihre Misserfolge vermeiden?
Ja, lieber István, das ist die zentrale Frage und eine Lösung kann ich nicht anbieten, aber in die Richtung, in die wir denken müssen, kann ich tatsächlich benennen. Wir müssen die Steigerung unserer Produktion als die Steigerung von Wissen und Wissenskapital verstehen, wie bei den Ackerbauern, bei den Handwerkern in der früheren Zeit. Wir müssen die Routinen überwinden, in die wir gefallen sind. Es ist nicht unser Leben ist nicht das Ergebnis von Routinen, sondern unser Leben ist das Ergebnis von Erfindungen. Wir gestalten Räume auf dem Lande, in der Stadt und vor allem in unseren Köpfen. Und die Inhalte dieser Räume sind nicht an das Wachstum der Produktivität gebunden, wenn wir Freiheit wollen. Sie sind an das Wachstum von Wissen gebunden, eine andere Wachstumsform, die nicht an den Dingen hängt, sondern die über die Dinge hinausgeht. Wir müssen neue Produktionszyklen der Freiheit des Denkens entwickeln und die Maschinen, die Computer dafür nutzen. Wunderbare Maschinen, die aber Knechte von Menschen sein müssen, die sich frei bewegen. Die Beschleunigung der Leistung in der digitalen Produktion kann uns nützen, wenn wir die in den Ebenen der Wissensberufe dazu übergehen, Wissensproduktion als die Entwicklung von Freiheit zu begreifen und künstliche Intelligenz nicht an die Maschinen hängen, die uns dann unterdrücken können. Künstliche Intelligenz, wie wir sie heute erleben, wird leider immer nur im Hinblick auf den Fortschritt von Produktion gesehen und nicht auf den Fortschritt von Freiheit. Wir müssen uns aus diesem fatalen Zirkel von Waren und Warenproduktion befreien und zu einer Entwicklung der freien Arbeitskraft und der freien Entwicklung von Menschen kommen. Das ist meine Idee oder die Idee, die sehr viele Freunde in dieser Richtung denken, die den Menschen als ein existenzielles Wesen begreifen, das auf dem Weg zur Freiheit ist und der die Mittel benutzen kann und sollte, die ihm dazu nützlich sind. Wir dürfen nicht die Knechte unserer Mittel werden, sondern wir müssen die freien Herren dieser Entwicklung werden. Das wäre die Idee, mit der ich Sie an diesem Abend verabschieden möchte. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und machen Sie es gut. Hören Sie uns wieder und wir freuen uns auf Ihr Wiederhören.